Ja, was kommt nach dem Beten, ist heute das Thema. Wird sehr spannend werden, glaube ich. Ich möchte heute aber mal erst mit was ganz anderem anfangen, nämlich mit der Losung und dem Lehrtext von heute. Ich weiß nicht, wer die schon gelesen hat. In der Losung steht heute: Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Und ich dachte, das passt ganz gut, weil das ist ja eigentlich der Grund, die Basis eigentlich für unser Gebet. Also wenn wir nicht darauf vertrauen würden, dass Gott fest ist und dass wir uns auf ihn verlassen können, dass wir ihm trauen können, dass er da ist in der Not, ja, dann bräuchten wir auch gar nicht mit ihm reden. Und im Lehrtext dazu wurde ausgewählt, ganz bekannter Vers: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und euch wird aufgetan. Ganz berühmter Vers der Bibel, wahrscheinlich sogar einer der bekanntesten Verse, die irgendwie im Kontext von Gebet genutzt werden einfach, ne? Ganz präsent. Vielleicht Klassiker sogar. Bitten und bekommen, suchen, finden, klopfen, aufgemacht bekommen. Ist doch ganz einfach, oder? Was kommt denn heute, oder was kommt denn überhaupt nach dem Beten? Das ist die Frage, um die es heute geht. Und das ist eine Frage, die will ich eigentlich gar nicht zu gering schätzen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, wenn wir über Gebet nachdenken. Was kommt eigentlich danach? Weil ohne ein Danach wäre auch das Gebet unnötig. Wenn mein Gebet keine Folgen hat, dann kann ich es auch lassen. Wenn nach dem Gebet alles ist wie vorher, dann kann ich es auch lassen. Wenn sich durch das Gebet rein gar nichts verändert, dann kann ich es auch einfach lassen. Ich selbst finde es immer sehr schwer, über meine eigenen Gebete nachzudenken, und darum will ich heute auch gar nicht über meine Gebete reden oder was ich nach dem Beten erlebe und mache und tue, sondern wir gucken uns Jesus an. Was hat Jesus gebetet und wie hat er gebetet und was ist danach passiert oder vielleicht auch eben nicht? Und man müsste eigentlich denken, diese Antwort, die liegt doch eigentlich auf der Hand. Na, wenn Jesus betet, da ist ein Wunder passiert. Denk an die zum Beispiel Speisung der 5000, Jesus betet, dankt für das Essen, 5000 Leute werden von so ein paar Fischen und Broten satt. Jesus betet, es passieren Wunder, müsste doch bei uns auch so sein. Und ja, das passiert auch in der Bibel, das passiert auch bei Jesus, gar keine Frage, aber ich will euch damit nicht vertrösten und sagen, naja, ihr müsst nur beten, dann passieren Wunder, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja, aber bei mir ist es sehr, 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 sehr selten so, dass ich einfach bete und dann passiert das Wunder und alles ist gut. Vielleicht ist es bei euch anders. Halleluja, herzlichen Glückwunsch, freut mich für euch. Bei mir ist es nicht so. Und es ist auch bei Jesus nicht immer so. Nur weil Jesus betet, der Sohn Gottes, heißt das nicht, dass sofort riesige Wunder passieren und alles ist gut und schön. Ich möchte deshalb heute mal ein bisschen weg von diesen Standardgebeten, von dem, die wir vielleicht kennen, wo wir wissen, ja, da passiert ein Wunder, da betet Jesus und Kranke werden gesund, Tote werden wieder auferstehen, Essen wird vermehrt. Das gibt's und das ist gut so und das ist richtig so und ich kenne auch Menschen, die das auf dieser Welt schon erlebt haben, aber es ist nicht der Standard. Deshalb habe ich ein paar Gebete von Jesus rausgegriffen. Wir gehen ein bisschen chronologisch durch sein Leben durch und wir beginnen, wie der Michael schon angekündigt hat, mit dem Jordan, einem Fluss. Es geht um Jesu Taufe. Ich lese uns diese Verse aus Lukas 3 mal vor. Es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Ein kleines Wunder. Jesus betet und für alle sichtbar wird plötzlich der Heilige Geist und für alle hörbar wird Gott selbst. Und ich stelle mir diese Szene so schön und so, ja, irgendwie romantisch, so idealistisch vor. Jesus steht da im Jordan und wird gerade getauft und er betet mit erhobenen Händen natürlich, wie er das so tut. Und plötzlich die Wolken ziehen auf, die Sonne strahlt wie so ein Scheinwerfer nur auf ihn herunter und die Taube kommt und diese Stimme dröhnt vom Himmel. Es ist einfach gut, alle freuen sich, es ist eine gute Stimmung, alle sind ausgelassen. Und ja, vielleicht war es auch so, vielleicht. Aber so ein Gottesbeweis, zumindest wie ich ihn mir vorstelle, den habe ich tatsächlich auch im Gebet noch nicht so erlebt. Also so schon gar nicht. Vielleicht ihr. Aber ich glaube, auch das ist nicht immer so. Und trotzdem ist das was im Gebet passieren kann. so eine Zuversicht, so eine Bestätigung von dem, was passiert. Zu wissen, meine Gebete, die gehen nicht nur bis an die Zimmerdecke und na, weiter kommt es sowieso nicht, sondern Gott antwortet und Gott ist da. Wir singen das auch oft und so erwarten wir es auch, wenn wir beten, dass Gott da ist. Aber ich möchte mit dieser Predigt auch so ein bisschen, ja, will nicht sagen wachrütteln, aber so ein bisschen aufmerken und vielleicht ein bisschen den Frust rausnehmen, wenn nach dem Gebet nicht gleich was passiert. Weil ich glaube, dass das nicht immer so ist. Ich kann nicht einfach beten und erwarten, dass ein Wunder passiert. Ein Satz, den viele von euch wahrscheinlich schon so gehört haben, so ein Gebet ist kein Wunschautomat. Ich schmeiß nicht mein Gebet rein und unten kommt das Wunder raus oder das, wofür ich gerade gebetet habe. Selbst habe den Satz schon oft gehört und habe ihn vielleicht auch schon oft gesagt, Gebet ist kein Wunschautomat. Und ja, es ist einfach nicht immer so einfach. So muss man es mal sagen. Und diese Situationen, in denen direkt auf so ein Gebet so ein krasses Wunder passiert, das sind einfach die Ausnahmen. Deshalb ist es berechtigt zu fragen, was passiert denn noch so alles nach dem Gebet? Weil selbst für Jesus sind diese Gotteserscheinungen kein Standard. Das ist nicht so, dass wenn Jesus betet, weil er ja der Sohn Gottes ist, der auf diese Erde gesandt wurde, der Christus, der Wunder tut ohne Ende, dass da jedes Mal der Himmel sich auftut und das Licht kommt runter und die Taube und die Stimme. Nein, überhaupt nicht. Selbst für ihn ist das Ausnahmesituation. Das ist überhaupt die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das so deutlich wird, dass Jesus und der Heilige Geist und Gott der Vater in einem Moment irgendwie da sind. Absolute Ausnahme. Aber trotzdem passiert was, auch wenn es nicht so drastisch ist. Wir gehen ein bisschen weiter. Ich lese uns aus Lukas 6, also einen kurzen Moment nach dieser Taufe passiert. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er, Jesus, auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb dort über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er Apostel nannte. Jesus betet eine ganze Nacht durch auf einem Berg. Es gibt keinen genannten Grund oder was das Ziel dieses Gebets war, steht erstmal nicht da. Vieles bleibt unbekannt, wie leider so oft in der Bibel. Wir müssen so ein bisschen die Lücken selber füllen. Aber die Auswirkungen dieses Gebets, die sind dann doch sehr deutlich und eigentlich auch weichenstellend für den Lauf dieser Geschichte, unserer Geschichte. Am nächsten Morgen wählt er 12 seiner Jünger für diesen engsten Kreis, für dieses Apostelamt aus. Nach einer Nacht intensiven Gebets, und ich gehe davon aus, Zeit mit Gott, beginnt Jesus mit den Lehrjahren für seine Jünger. Durch dieses Gebet beginnt ein Zukunftsprozess. 3 Jahre andauernd und folgen Tausende von Jahren, bis heute. Wir wissen nicht, was Jesus gebetet hat. Hat er für 12 Apostel gebetet? Hat er gesagt, Gott, zeig mir, wie viel ich brauche? Zeig mir, wen ich brauche? Hat er eigentlich schon welche ausgewählt gehabt oder so im Hinterkopf und hatte nur Bestätigung gewollt? Keine Ahnung. Klar ist aber, dass in diesem Gebet ihm wohl das irgendwie sehr deutlich geworden sein muss, ich brauche 12 Leute und ich brauche diese 12. Dieses Gebet ist es, nach diesem Gebet lässt er sich auf diese 12 ein. Und das wohl wissend, davon gehe ich aus, dass einer dieser 12 ihn später verraten wird. Es gibt nach so einem Gebet manchmal so Aufträge. Manchmal solche Weichenstellungen auch in unserem Leben. Auch Weichenstellungen, von denen eigentlich schon klar ist, das wird hart. Das wird, wenn ich das so mache, vielleicht gar nicht so einfach werden. Und vielleicht scheuen wir gerade deswegen, manche Gebete zu sprechen und vielleicht noch mehr dann auch zu handeln. Weil viele von uns, ich eingeschlossen, haben vielleicht schon diese Erfahrung gemacht, nur weil ich bete, wird nicht alles gut. Es kann sogar richtig schwer und anstrengend werden. Ich sagte bereits, Gebet ist kein Wunschautomat und Gebet ist auch kein Wohlfühlprogramm. Gebet kann, und davon bin ich überzeugt, kann und wird Leben verändern, aber es wird auch herausfordern. So ein Gebet, das kann dich schon an deine Grenzen bringen. Du kannst gefordert sein, deine Komfortzone zu verlassen. Muss es nicht. Kann auch super entspannt sein, so ein Gebet, und es kann auch schön sein. Aber es ist durchaus möglich, dass ein Gebet dein Leben drastisch umkrempelt. Ein zweites Gebet, bei dem es ganz ähnlich ist. Kurz nach der Taufe und Berufung der Jünger geht es natürlich weiter. Jesus treibt, so schreibt es Markus, einige Dämonen aus, halt die Schwiegermutter des Simon Petrus. Und dann passiert folgende Szene aus Markus 1. Am Morgen, noch vor Tage, stand er, es geht wieder um Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Die Stille, Michael hat es uns gezeigt. Und Simon, die bei ihm waren, eilten ihn nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in den nächsten Ort, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Ähnliche Situation wie vorher. Jesus betet allein an einer einsamen Stätte in der Nacht, diesmal nicht in der Nacht, aber betet an einer einsamen Stätte. Und das ist eigentlich gar nichts Überraschendes. Das macht er eigentlich ganz oft. Das Besondere ist, er steht jetzt ganz am Anfang eigentlich seines Wirkens, schon einiges passiert, er hat die Jünger um sich gestarrt und er betet. Wir wissen nicht, was er betet oder wie er betet, aber was auffällt ist, auch hier verändert diese Zeit wieder was. Er bekommt den Eindruck, an diesem Ort zu bleiben, das passt nicht. Hier sollen wir nicht bleiben, wir sollen weitergehen. Es ist Veränderung notwendig. Vielleicht war genau das sein Gebet. Bitte um Gewissheit des weiteren Vorgehens. Was ist das Nächste? Was ist dein Plan, Gott? Was soll ich tun? Wo geht es hin? Wie geht es weiter? Ich finde es erstmal sehr ermutigend, dass Jesus auch noch Gebet braucht und auch noch nicht alle Antworten hat und auch immer noch Entscheidungen treffen muss und nicht alles einfach klar ist. Aber für mich heißt das auch, dass Jesus wohl in diesem Gebet ganz deutliche Einblicke von Gott bekommen hat, was jetzt dran ist. Und ich glaube, das gilt auch für uns heute. Gebet kann uns Eindrücke geben, was dran ist. Ich habe die letzten 2 Jahren, wo ich kein Pastor war, bevor ich zu euch hier in die Manuel-Gemeinde kam, viel gebetet, was Gott mit mir vorhat und wo es hingeht. Und manches hat sehr deutlich und klar gewirkt, was es dann doch nicht so war. Und schlussendlich war es auch Gebet, was mich dazu bewogen hat, mich auch hier bei euch zu bewerben und dazu geführt hat, dass ich heute auch hier stehe. Klare Weichenstellung. Aber ich möchte auch betonen, diese Gedanken und die Eindrücke, die können auch ganz anders laufen. Die können auch wahnsinnig herausfordern. Die können heißen, dass man umzieht, wie in meinem Fall, und dass man vielleicht auch ein bisschen seine Familie und alles umstellen und anders planen muss. Bei Jesus ist es so, dass das alles noch in einem großen Plan passiert. Und deshalb kann er auch darauf vertrauen, ob er jetzt hier oder da predigt, soll ja sowieso jeder von ihm erfahren. Also früher oder später wäre es sowieso weitergegangen. Er hat, glaube ich, da Bestätigung erhalten im Gebet. Er wollte nicht direkt dorthin gehen, aber ja, scheinbar war das so eine Warteposition, in der er gerade war. Aber dann offene Türen, aber keine klare Richtung, aber Bereitschaft zu gehen. Gott zeigt, wo es hingeht. Und ich glaube, was hier ganz essentiell wichtig ist bei diesem Gebet ist, dass Jesus Bereitschaft hat zu handeln. Nur die Richtung ist ihm vielleicht noch nicht ganz klar. Und ich glaube, wenn wir das auch so machen, wenn wir auch beten mit der Bereitschaft anzupacken und zu handeln, dann wird vielleicht unser Gebet anders sein und dann wird auch die Antwort von das, was nach dem Gebet passiert, auch anders sein. Ich bete selber so oft zu Gott, dass er was machen soll. Und ich bete nicht dafür, dass er mich was machen lassen soll oder dass er mich befähigt, was zu tun. Ist auch viel entspannter, wenn Gott einfach macht. Dann kann ich nämlich auf meiner Couch bleiben und dann ist schon gut. Aber ich glaube, das ist nicht, wie Gebet funktioniert. Ist auch nicht das, was Jesus tut. Dass er einfach nur betet, Gott, sorg du mal dafür, dass die Botschaft von mir sich im ganzen Land verbreitet. Ich bleib hier daheim und du machst das schon. Jesus hat gebetet, wo soll ich hingehen? Also, glaube ich zumindest, wir lesen es ja nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er gebetet hat, wo soll ich hingehen? Was ist der nächste Step? Wo willst du mich haben, dass ich Wunder tue? Was willst du, dass ich tue? Und ich merke von mir selber, da schließe ich mich 100% ein, das ist so selten und fast nie das Gebet, das ich spreche. Gott, was willst du, dass ich tue? Sondern ich bete viel zu oft, Gott, ich möchte, dass du dieser und jener Freundin oder Freund hilfst, dass ihm besser geht. Bitte hilf du, dass dem und dem irgendwie geholfen wird bei seinem Umzug, der besucht doch noch Leute. Oder hilf du, dass sel und jenes passiert. Wie oft denke ich überhaupt nicht dran, dass er vielleicht bei mir was verändern soll? Gott, schaff du doch, dass mein Terminkalender frei wird, dass ich da beim Umzug helfen kann. Gott, hilf du doch, da den richtigen Gedanken mir zu geben, dass ich dieser oder jener Person den Satz sagen kann, den sie jetzt gerade braucht. Oder mach du doch, dass ich für sie einfach da sein kann. Ich weiß nicht wie, aber du weißt es, mach es. Ich glaube, das ist ein enormer Unterschied, wenn wir so beten. Gott, gebrauche mich und nicht Gott, mach du. Und das wird wahnsinnig herausfordernd, glaube ich, wenn wir uns voll und ganz in Gottes Dienst stellen und ihn fragen, was er mit uns vorhat. Weil ich bin davon überzeugt, dass er das tun wird, dass er uns gebrauchen wird und das kann dann sehr, sehr intensiv werden. Wir springen ein paar Jahre an kurz vor das Ende von Jesus' Handeln auf dieser Welt. Wir sind in einem Garten, im Garten Gethsemane. Jesus hat gerade das letzte Abendmahl, das Passafest, mit seinen Jüngern gefeiert und sie sind rausgegangen in den Garten. Und dann heißt es in Matthäus 26, und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Wir erfahren, dass Jesus eine Stunde betet, zurückkommt und die drei schlafen. Jesus weckt sie und ermahnt sie erneut, wachet und betet. Und sie schlafen wieder ein. Eine Stunde später kommt Jesus, sieht sie schlafen, lässt sie schlafen, bringt ja nichts, scheinbar hat man das Gefühl, und er betet nochmal ein drittes Mal. Nach diesem dritten Gebet kommt er wieder zu ihnen, weckt sie auf und sagt, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Was lernen wir von diesem Gebet? Das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber ich bin so frei und so direkt und sage das einfach mal. Wir können uns nicht auf andere Menschen verlassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere ja schon für was beten. Und ich finde es eine sehr, sehr krasse Situation, in der Jesus da steckt. Wenn wir uns das vor Augen führen, er hat gerade das letzte Mal mit all seinen 12 Jüngern zusammen gegessen. Er weiß genau, es dauert nur noch wenige Minuten, Stunden vielleicht, dann werde ich hier verraten, dann werde ich gefangen genommen, dann werde ich ausgepeitscht, dann werde ich verlacht, dann werde ich sterben müssen. Und in diesem, wie es im Text heißt, trauern und zagen und betrübt sein bis zum Tod, für ihn wahrscheinlich die schrecklichsten Stunden auf Erden, schaffen es drei seiner Freunde nicht, wach zu bleiben. Das noch obendrauf. Und ich finde das so krass, weil für mich heißt das selbst im Trauern, im Verzagen, im Betrübtsein der Seele, so schwer das oder hart das vielleicht klingen mag, da brauche ich selbst noch diese Beziehung zu Gott. Eigentlich ganz klar. Und auch wenn es mir schwerfällt, da zu beten, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere es tun. Er selbst betet vielleicht auch immer und immer wieder dasselbe. Und die Jünger schaffen es nicht mal zu dritt, für ihren Herrn, Lehrer und Freund wach zu bleiben. Jesus selbst betet weiter, obwohl oder vielleicht gerade weil er weiß, dass seine Jünger ihm gerade keine Hilfe sind. Und das soll gar nicht negativ klingen, dass die Menschen alle schlecht sind oder sonst was, aber es soll vielleicht motivieren. Sie motivieren, selbst zu beten, selbst mit Gott in Verbindung zu bleiben, weil das andere ist Gebet eigentlich nicht. Diese Beziehung, diese Verbindung, die kann kein anderer für uns führen. Natürlich beten wir füreinander und das ist gut und richtig und da sollen wir nicht aufhören mit. Und natürlich ist es gut, wenn wir unsere Anliegen teilen, dass andere da auch mit für beten. Aber diese Beziehung zu Gott, die kann keiner für mich führen. Die muss ich selber führen. Und Beziehung lebt eben auch davon, dass man miteinander redet und miteinander Leben teilt. Und auch wenn es manchmal einfach schwer fällt, in Trauern und Verzagen und wenn die Seele betrübt ist, Worte zu finden. Vielleicht hat es auch schon der eine oder andere erlebt, ich kenne das. Dann einfach nur beten ist nicht so einfach. Aber wir müssen auch oft gar nichts sagen. Ich glaube, Gott kennt uns gut genug, dass er weiß, was unsere Seele betrübt, was uns verzagen und trauern lässt. Er weiß es. Aber trotzdem ist es gut, sich die Zeit für ihn und mit ihm zu nehmen. Im Gebet, wie dieses Gebet da noch immer ausschaut. Weil er ist da und er will nicht, dass wir trauern und verzagen und betrübt sind, sondern er will, dass es uns gut geht. Und deshalb ist das Dritte oder das Letzte, was ich glaube, was wichtig ist für das, was nach dem Beten ist, einfach Beziehung mit Gott zu haben. Ähnlich wie Michael es gesagt hat, nach dem Beten ist vor dem Beten. Oder wie Paulus es schreibt, betet ohne Unterlass. Hört am besten gar nicht auf zu beten, in Beziehung, in Verbindung mit Gott zu sein. Sehr, sehr unterschiedliche Ereignisse, die nach dem Beten passieren. Gotteserscheinung, Wegweisung, Berufung, Frust, Trauer und dann doch selbst wieder handeln müssen. Vielleicht hat der eine oder andere da war schon was von erlebt. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist zu beten. Und ich selbst tue es zu wenig. Ich will uns nochmal an die Losung erinnern. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Gott bleibt und Gott ist beständig und daran ändert sich nichts. Und er hilft. Und er will unser Gebet, denn er will Beziehung zu uns. Das lese ich an so vielen Stellen der Bibel und ich glaube, dass es einfach wahr. Und dann steht dabei dieser Lehrtext, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich muss da ein bisschen was korrigieren, weil ich glaube nicht, dass das so automatisch läuft. Man muss nur bitten und dann bekommt man auch schon. Ich glaube, dass dieser Vers als Summe nur richtig ist. Beten, suchen und anklopfen, das gehört zusammen. Da ist Aktivität notwendig. Nicht nur passives Beten und warten dann auf das, was kommt, sondern wenn ich das ernst nehme, dann heißt es, beten, suchen und anklopfen, das muss zusammengedacht werden. Ich muss beten. Ich selbst muss diese Beziehung zu Gott haben. Ich muss mich aufmachen zu ihm und kann mich dabei nicht darauf verlassen, dass andere für mich diese Beziehung pflegen und das schon machen werden. Und ich muss suchen. Immer wieder in Beziehung mit Gott nach seinem Plan und nach seinem Weg. Ich darf meine Gedanken einbringen, ich darf ihm Vorschläge machen, ich darf um Bestätigung dafür bitten, aber ich muss mir bewusst sein, dass Gott auch ganz andere Pläne haben kann. Und ich muss anklopfen. Ich muss selbst aktiv werden. Ich kann nicht warten, bis Gott endlich mal macht. Ich kann nicht schwer krank daheim liegen und nur beten und nicht zum Arzt gehen. Ich kann nicht nur beten, dass Menschen von Jesus erfahren und ihnen nicht davon erzählen. Ich kann nicht nur beten, dass der Freundin oder dem Freund, dem schlecht geht, geholfen wird und selbst mich gar nicht um sie kümmern oder mal nachfragen, was eigentlich los ist. Das heißt anklopfen, nachgehen der Sache, aktiv werden. Beten, suchen, anklopfen. Das gehört zusammen. Und ich glaube, dass, wenn man es auf ein Wort runterbrechen will, was nach dem Beten kommt, dann ist es vielleicht das Anklopfen. Beten, suchen, anklopfen gehört zusammen. Und ich wünsche mir, weil für mich und ihr vielleicht auch für euch, dass das Realität wird im Beten. Dass wir nicht nur beten, sondern auch wirklich nach seinem Plan suchen und aktiv werden und anklopfen. Und dann stimmt das auch. Dann wird er auftun. Und dann wird er finden lassen und dann wird er uns auch geben. Davon bin ich überzeugt. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass wir überhaupt so einfach Beziehung mit dir haben können. Dass wir in unseren leeren Raum, in unserer die Luft um uns rum einfach reinreden können und dass du das hörst und verstehst und noch viel mehr verstehst und kennst, was dahinter liegt, hinter unseren Worten, als wir es schaffen, mit Worten auszudrücken. Ich danke dir, dass du wirklich eine Feste bist. Nicht nur in der Not, aber gerade da. Und ich danke dir, dass du einfach uns umfasst und umhüllst und einfach weißt, was wir brauchen. Danke, dass wir Verbindung, Beziehung, Freundschaft, Familie mit dir haben können. Und wir beten so oft und ich möchte dich bitten, dass du auch handelst. Dass du uns gebrauchst für unsere Gebete und dass du der bist, der immer wieder uns zeigt, was dran ist, wo es hingeht und was dein Plan für uns ist. Segne du uns darin, Herr. Amen.